Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Riesige Villen, protzige Yachten und mit dem Privatjet schnell mal übers Wochenende durch die Welt fliegen, so stellen wir uns die Superreichen vor. Und wahrscheinlich kommen wir auch deshalb kaum über diese Klischees hinaus, weil wir tatsächlich wenig darüber wissen, wie deren Leben wirklich ist. Aber nachdem Armut und soziale Ungleichheit schon seit ein paar Jahren ja ein ziemlich großes Thema in Literatur und Sachbuch sind, zieht jetzt der Reichtum nach. Zumindest hat mein Kollege Benjamin Knödler so einiges an Neuerscheinungen gefunden. Was sind denn das für Titel, die sich jetzt mit Reichtum oder Superreichtum beschäftigen?
Ja, also die Bandbreite ist wirklich ziemlich groß. Also das reicht von einer Novelle, die dieses Jahr erschienen ist, geht über Romane und bis hin zu Sachbüchern. Und gerade von denen sind in letzter Zeit wirklich einige erschienen, die sich mit diesem Thema Reichtum und Superreichtum beschäftigen. Und dass das nun ausgerechnet so viele Sachbücher sind, das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht.
Warum?
Naja, also zum einen, es ist ja schon eine Sache, wenn man sich mit einem Thema künstlerisch auseinandersetzt. Da kann man die Fantasie spielen lassen. Und das gab es ja auch viel in Filmen, zum Beispiel Triangle of Sadness oder The White Lotus als Serie. Aber in der Realität ist es eben dann doch ein bisschen anders. Da gibt es andere Zwänge. Zum Beispiel, dass es einfach sehr vermögende Leute sind, die sich sehr teure Anwälte leisten können. Da hätte ich persönlich zum Beispiel wahnsinnigen Respekt vor. Denn die Vermögenden, das ist der andere Grund, die wollen ehrlich gesagt nicht so sehr in der Öffentlichkeit stattfinden. Also die halten sich sehr bewusst aus der Öffentlichkeit fern und es ist sehr schwierig, da einen Zugang zu bekommen. Der Journalistin Julia Friedrichs, der ist genau das aber gelungen. Sie hat jetzt gerade ein Buch veröffentlicht, das heißt Crazy Rich, die geheime Welt der Superreichen. Das sagt ja im Grunde genommen schon alles. Und darin schreibt sie tatsächlich auch, sie habe das Gefühl gehabt, in ein Schweigekartell einzudringen. Und Marlene Engelhorn, die ist selbst Millionenerbin und schreibt in ihrem Buch Geld über Macht, Vermögen und Ungerechtigkeit. Das ist jetzt gerade noch mal als Taschenbuch neu aufgelegt worden. Darin schreibt sie, in eine vermögende Familie geboren zu sein, hat beinahe religiösen Charakter. Also auch da klingt ja eine gewisse Verschlossenheit nach außen definitiv durch.
Was natürlich für uns das noch reizvoller macht als Leser. Aber kommen die auch darüber hinaus dann nur eben diese Neugier oder den Voyeurismus, den wir auf diese verschlossene Welt haben, zu befriedigen? Geht es da um mehr?
Auf jeden Fall. Trotzdem muss man natürlich sagen, das ganze Thema Neugier, das ist natürlich, spielt eine große Rolle, habe ich an mir selbst auch gemerkt. Ich will das ehrlich gesagt natürlich schon auch wissen, wie diese Leute so leben. Und da erfährt man schon auch einiges, auch schon dann über Strukturen. Das hat jetzt nicht wirklich was Voyeuristisches. Also zum Beispiel, dass diese Familien dann oft Family Offices haben, die sich wirklich um jedes Problem kümmern, was uns oft Stunden und Tage und Wochen kostet. Das wird da einfach gemacht. Oder wie viele Familien Hotels besitzen oder ganze Hotelketten. Also das lässt einen dann teilweise schon auch etwas fassungslos zurück, würde ich schon sagen. Aber dahinter steht schon auch nochmal was anderes, nämlich, dass man sich auf diese gesellschaftliche Gruppe eben einlässt. Und AutorInnen wie Julia Friedrichs, die müssen das machen, einfach um diesen Zugang zu bekommen. Kann man nicht sagen, ich finde euch doof, aber erzählt mir mal, wie ihr so drauf seid, sondern da muss man sich ja drauf einlassen. Und eben die Erbin Marlene Engelhorn, die kommt einfach aus der Welt und hat deswegen diese Nähe. Und das macht diese ganze Auseinandersetzung ehrlich gesagt sehr spannend, weil man lernt eher etwas über diese Menschen, wie sie denken und warum sie so denken, wie sie denken.
Ja, und gibt es da auch sowas, was sich da wiederfindet überall, also wie so einen roten Faden der Reichen?
Also da gibt es, würde ich sagen, wirklich einige. Zum einen ist es eben diese entkoppelte Welt, also was ja sozusagen die Herausforderung auch bei den Sachbüchern ist, das findet sich eigentlich in allen Sachbüchern wieder, diese Zurückgenommenheit. Mit einher geht aber so ein bisschen auch so eine gewisse Sprachlosigkeit. Also das finde ich total spannend. Diese Reichen können oft gar nicht so gut über das Geld reden. Also es ist in zwei Büchern vorgekommen, dass da Erben vorkommen, die sagen, ich war völlig verblüfft, als ich dann mit 18 50 Millionen Euro geerbt habe oder sowas. Und das finde ich tatsächlich sehr spannend. Und bisschen anschaulicher wird es in einem Buch von Gregory Sall, das heißt Superjachten. Da geht es, der Name verrät es schon, eigentlich um das Symbol des Superreichtums, die Yachten. Und auch da ist diese Entkopplung natürlich total extrem auf zwei Ebenen im Grunde genommen. Einmal, weil das nichts mit unserer Realität zu tun hat, 200 Meter lange Yachten und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite auch, dass sich diese Gruppe natürlich wirklich räumlich entfernt. Sie fährt aufs Meer und hat fortan mit uns Normalos irgendwie deutlich weniger zu tun. Ich fand aber einen anderen spannenden roten Faden auch, dass es eine widersprüchliche Welt war. Weil in dem Moment, wo man sich darauf einlässt, merkt man eben auch, es sind eben nicht alle so, es sind nicht alle protzig, sondern es gibt auch da Menschen mit Zweifeln. Marlene Engelhorn ist ja selbst das Paradebeispiel dafür, aber Julia Friedrichs hat zum Beispiel in ihrem Buch auch einen jungen Mann, mit dem sie immer wieder spricht, mit dem hat sie, glaube ich, 50 Stunden für dieses Buch gesprochen und der redet auch sehr offen, natürlich nicht mit seinem richtigen Namen, aber er redet offen darüber, was es eigentlich heißt, reich zu sein. Und es gibt sich da auch sehr selbstkritisch und am Ende steht dann zumindest schon bei einigen dieser Titel auch die Erkenntnis, ganz so leicht ist es irgendwie nicht. Und dann ist aber natürlich die dritte Ebene, die ist auch ganz klar, die Macht, die mit dem Reichtum einhergeht. Da würde ich jetzt noch das vierte Sachbuch zu diesem Thema nennen wollen. Da trägt das nämlich sehr deutlich im Titel. Das ist von der französischen Journalistin Christine Cardillon. Und das heißt, diese Milliardäre sind mächtiger als Staaten. Das hat verschiedene Gründe. Die sind einfach teilweise wirklich reicher als Staaten, wenn man so will. Sie haben natürlich nicht diese Restriktionen. Also sie wissen, wie man Steuern vermeidet. Sie müssen sich aber auch anders als Regierungschefs zum Beispiel nicht zur Wahl stellen. Und sie besetzen zunehmend auch Zukunftsthemen, wenn man so will. Also die reden dann natürlich über Raketen und so weiter. Und das sind Sachen, die haben früher Staaten gemacht, Raumfahrt oder sowas. Das machen jetzt auf einmal Milliardäre. Also da sieht man auch diese Macht, die natürlich mit dem Geld einhergeht.
Also unglaublicher Einfluss gesellschaftlicher, aber eben auch Verantwortung. Mhm. Und das ist ja schon was, was viele eigentlich sich auch toll vorstellen oder sich wünschen. Wir haben auch neulich über Finanzratgeber miteinander gesprochen. Also viele wollen ja reich werden. Geht es darum auch in diesen Büchern? Wie wird man reich?
Also wie man reich wird, da wäre dann wirklich eher, glaube ich, ein Blick in die Ratgeberabteilung hilfreich unter Umständen. Aber es spielt trotzdem immer mal wieder am Rande eine Rolle. Also auch da, Julia Friedrichs macht das, finde ich, ganz gut, weil sie nicht so tut, als würde sie moralisch über all dem stehen, sondern sie sagt, ich habe zum Beispiel Guilty Pleasure, ganz schicke Hotels. So, das lässt mich dann nicht kalt. Und mir ging das auch so, dass ich denke, also allein die Vorstellung, wie viel beweglicher man ist mit so einem Privatjet, ja, das hat was Verführerisches. Aber man muss wirklich sagen, unterm Strich ist der Ton ganz klar super Reichtum, sage ich jetzt bewusst, nicht die Superreichen, sondern Superreichtum, gerade mit dieser riesigen Kluft, das ist ein Problem und das ist eine Gefahr für die Gesellschaft. Und so sitzt man am Ende nicht da und sagt, ich wäre gern reich, sondern eher, wir müssen was gegen das Problem tun.
Und diese Schere, die wird ja auch immer größer zwischen reich und arm. Und das ist ja natürlich auch ein Thema, was politisch Leute empört. Ist das auch, kommt das vor in diesen Büchern?
Also ich würde mal sagen, qua Inhalt findet das wirklich statt. Also dieser extreme Reichtum, auch dieses unglaubliche Selbstbewusstsein einiger Superreicher, sage ich jetzt mal ganz bewusst, hat per se schon das Zeug, dass man sich empört. Und dann ist aber ja die nächste Frage, wie findet das, in welcher Tonalität findet das statt? Und da kann man natürlich sehr auf die Pauke hauen und empört sein oder sich auch eben sehr süffisant darüber schreiben. Passiert auch in manchen Bänden, aber mir persönlich haben die Texte besser gefallen, wo man das eher gelassen geschildert hat. Denn ehrlich gesagt, allein bei der nüchternen Darstellung, da regelt das die Realität schon, dass man sich empört. Wir können ja nochmal zum Beispiel der Superjachten zurückkehren. Da geht es dann in den verschiedenen Büchern wirklich um Dinge wie Champagnerduschen oder Rochenlederbezüge für die Yachtmöbel. Und da brauche ich persönlich jetzt keinen empörten Duktus, der mir nochmal auf die Nase bindet, wie schräg das ist. Das wird einem, finde ich, schon auch so klar. Und vielleicht in dem Kontext dann auch nochmal eine Zahl, die mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat. Es gibt auf der Welt ungefähr 6.000 Superjachten, habe ich gelernt, die in Betrieb sind. Und so ein Betrieb kostet ja auch Geld. Und allein mit den Kosten, die entstehen, um diese Yachten ein Jahr zu betreiben, könnte man mit auf einen Schlag die Schulden aller sogenannter Entwicklungsländer tilgen.
Vom Klimawandel mal gar nicht zu sprechen auf solche Dinge. Aber das scheint ja auch viele Probleme aufzuwerfen, dieser Superreichtum. Gibt es dazu auch Lösungsvorschläge?
Ja, zum Glück. Da muss ich sagen, das hat mich dann auch wieder versöhnlich gestimmt, dass man da noch nicht ganz die Hoffnung aufgegeben hat. Man verliert sie manchmal, aber man kriegt sie dann wieder. Und da gibt es Angebote wie zum Beispiel, wir müssen diese Monopole zerschlagen. Das ist dann eher das Radikalere, aber naheliegend natürlich auch, wir brauchen endlich mehr Steuern und Abgaben. Das fordern im Übrigen auch sehr viele Superreiche selbst. Und das fand ich tatsächlich auch das Wichtigste, man muss mehr drüber reden und dafür sind diese Bücher natürlich super.
Jetzt haben wir noch gar nicht über Romane gesprochen. Das stelle ich mir eigentlich ein super Thema für Romane vor. Was gibt's denn da?
Ja, da gibt es tatsächlich einiges. Es gibt eine Sommernovelle, sehr schön, kann ich sehr empfehlen, weil sie diese Welt entzaubert. Und dann gibt es auch noch die Spielerin von Isabel Lenin. Und das kann ich auch sehr empfehlen, weil es auch auf eine lakonische Art diese Welt so ein bisschen entzaubert und einnordet.
Aber so ein bisschen geheimnisvoll bleiben sie trotzdem, die Superreichen, oder? Klingt
ja
für mich so ein bisschen durch.
Ja, die Superreichen bleiben trotzdem etwas unbekannt. Und das hat vielleicht auch einfach damit zu tun, dass sie eben so weit weg sind und dass man da sich dann vielleicht auch ins Fern bewegt, die einfach schwer zu begreifen sind, muss ich tatsächlich sagen.
Und die sich wie ein Märchen manchmal lesen. Zumindest hat es sich für mich jetzt so angehört. Benjamin Knödler, danke für diesen Überblick. Und was Benjamin alles gefunden hat an Lesenswerten zu den Reichen und Superreichen, das haben wir in einer Liste für Sie zusammengestellt, zu finden auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de.